Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha'u wa tanzi'ul mulk mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 2. September 2022, gleich dem 11. Schahriwar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran reagiert auf US-Antwort auf EU-Entwurf zur Wiederbelebung des JCPOA. Pakistan will wirtschaftliche Beziehungen zu Iran stärken. Iranische Marine vereitelt Piratenangriff auf ein Handelsschiff im Roten Meer. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran reagiert auf US-Antwort auf EU-Entwurf zur Wiederbelebung des JCPOA. Teheran habe seine Meinung zur Reaktion der USA auf einen EU-Textentwurf zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 abgegeben, gab der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani bekannt. Nach Erhalt der US-Antwort hat das Expertenteam der Islamischen Republik sie sorgfältig geprüft und die Antworten Irans wurden heute Abend zusammengestellt und dem EU-Koordinator vorgelegt, sagte Kanani am frühen Freitag. Der von Iran übermittelte Text hat einen konstruktiven Ansatz, der darauf abzielt, die Verhandlungen abzuschließen, fügte er hinzu. Die Antwort Irans sei nach Auswertung auf verschiedenen Ebenen vorbereitet worden, fügte der Sprecher des iranischen Außenministeriums hinzu. Der Sprecher des US-Außenministeriums Vedant Patel bestätigte am Donnerstag, dass sie die Antwort Irans über europäische Vermittler erhalten haben. Wir untersuchen es und werden über die EU antworten, aber leider ist es nicht konstruktiv, behauptete der Politiker ohne weitere Erklärungen abzugeben. Unterdessen haben 50 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses, unterstützt von der israelischen Lobby namens AIPAC, einen Brief an US-Präsident Joe Biden geschickt, in dem sie ihn auffordern, den vollständigen Text einer möglichen Vereinbarung über das Atomabkommen von 2015 vorzulegen, bevor sie es unterzeichnen. Unter der Führung des Kongressabgeordneten Josh Gottheimer unterzeichneten 34 Demokraten und 16 Republikaner den Brief, in dem unbegründete Anschuldigungen gegen das Atomprogramm und die Verteidigungsfähigkeiten Irans wiederholt werden. Laut Middle East Eye haben mehrere Demokraten, die den Brief unterzeichnet haben, bedeutende Wahlkampfspenden von AIPAC erhalten. Indes deuten Berichte darauf hin, dass der Leiter der Mossad-Spionageagentur Anfang September nach Washington reisen wird, um im Kongress hinter verschlossenen Türen Sitzungen abzuhalten, in der Hoffnung, das Atomabkommen mit Iran weiter zu sabotieren. Pakistan will wirtschaftliche Beziehungen zu Iran stärken. Pakistan hat den iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian zu einem Besuch in Islamabad eingeladen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn zu stärken. Die Einladung erfolgte in einem Telefongespräch zwischen dem iranischen Minister und seinem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari am Donnerstag, als sie verschiedene Themen von gemeinsamem Interesse auf bilateraler und regionaler Ebene besprachen. Amir Abdullahian sprach der pakistanischen Regierung und dem pakistanischen Volk sein Beileid und Mitgefühl für die jüngsten Überschwemmungen aus, bei denen mehr als 1.200 Menschen ums Leben kamen, fast 500.000 Pakistaner vertrieben und 33 Millionen Menschen dort in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Islamische Republik Iran hat bereits humanitäre Hilfe in die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete entsandt. Amir Abdullahian verwies auf die 21. Gemeinsame Wirtschaftskommission Irans und Pakistans, die letzten Monat nach 5-jähriger Pause abgehalten wurde, und sagte, dass in den Gesprächen gute Vereinbarungen erzielt wurden und äußerte die Hoffnung, dass sie bald in die Umsetzungsphase eintreten werden. Der führende iranische Diplomat äußerte auch die Bereitschaft des Landes, den Grenzmarkt Pishin Mand wieder zu öffnen, und sagte, Iran glaube, dass die Wiedereröffnung der Grenzmärkte eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung des Handels und der Sicherheit entlang der gemeinsamen Grenzen spiele. Zardari seinerseits dankte der iranischen Regierung und dem iranischen Volk dafür, dass sie mit Pakistan sympathisieren und Hilfe in die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete schicken. Er drückte die Bereitschaft Islamabads aus, technische Ausschüsse zu organisieren, um die vereinbarten Themen im Anschluss an die gemeinsame Wirtschaftskommission weiterzuverfolgen. Der pakistanische Außenminister lud Amir Abdullahian offiziell zu einem Besuch in Islamabad ein, um den umfassenden Ausbau der bilateralen Beziehungen voranzutreiben. Iranische Marine vereitelt Piratenangriff auf ein Handelsschiff im Roten Meer. Iranischen Seestreitkräften ist es nach einem Schusswechsel gelungen, einen Piratenangriff auf ein Handelsschiff des Landes im Roten Meer zu vereiteln. Die Begleitflottille der 83. Flotte von Kriegsschiffen der iranischen Marine, angeführt von dem im Inland hergestellten Zerstörer Jamoran, eilte zur Rettung des Frachtschiffs, nachdem das Schiff von 12 bewaffneten Piraten an Bord eines Bootes angegriffen wurde. Den iranischen Streitkräften gelang es, das Schiff zu retten und die Piraten nach heftigen Zusammenstößen zur Flucht zu zwingen. Bereits am 10. August retteten die iranischen Seestreitkräfte ein Handelsschiff vor einem Piratenangriff im Roten Meer. Der stellvertretende Einsatzleiter der iranischen Marine, Admiral Mustafa Tajeddini, sagte gestern, eines der iranischen Handelsschiffe im Roten Meer habe einen Notruf abgesetzt, nachdem es von Piraten angegriffen worden sei. Er sagte, die iranische Flotte mit dem Jamoran-Zerstörer als Führungsschiff sei sofort in das Gebiet entsandt worden und habe Maßnahmen gegen die Angreifer ergriffen. Darüber hinaus retteten iranische Seestreitkräfte am 18. Mai ein iranisches Handelsschiff vor einem Piratenangriff im Roten Meer. Weniger als eine Woche zuvor hatten iranische Seestreitkräfte auch Piraten daran gehindert, ein Handelsschiff des Landes im Golf von Aden zu entführen. In den letzten Jahren hat die iranische Marine ihre Präsenz in internationalen Gewässern verstärkt, um Seerouten zu schützen und Handelsschiffen und Tankern Sicherheit zu bieten. Im Einklang mit internationalen Bemühungen gegen Piraterie hat die iranische Marine Patrouillen im Golf von Aden und im Indischen Ozean durchgeführt, um Handelscontainer und Öltanker zu schützen, die Iran oder anderen Ländern gehören. Der iranischen Marine ist es bisher gelungen, während ihrer Missionen zu internationalen Gewässern mehrere Angriffe auf iranische und ausländische Tanker zu vereiteln. 290 US- und internationale Gruppen fordern Biden auf, israelischen Angriffe auf palästinensische NGOs zu stoppen. Mehr als 290 amerikanische und internationale Organisationen haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die israelischen Militärangriffe auf palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen im besetzten Westjordanland zu stoppen. Sie argumentierten, dass die konsequente Unterstützung seiner Regierung für das Regime in Tel Aviv die Sicherheit und das Wohlergehen palästinensischer Menschenrechtsverteidiger ernsthaft gefährdet hat. Die Organisationen betonten in einem Brief, dass während viele in der internationalen Gemeinschaft das beschämende politische Manöver des israelischen Regimes im Oktober 2021 sechs palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft gemäß dem drakonischen Antiterrorgesetz als Terroristen zu bezeichnen, schnell verurteilten, Washington sich geweigert habe, zu handeln oder diesen klaren Angriff auf palästinensische Gruppen abzulehnen. Die US-Regierung ergriff sogar positive Schritte, einschließlich der Annullierung des gültigen US-Visums, das dem Leiter einer der Zielorganisationen gehörte. Die bisherige Reaktion hat Israel nur ermöglicht und befähigt, seine Unterdrückung aufrechtzuerhalten und zu eskalieren, betonten sie. Sie forderten den US-Präsidenten auf, die repressiven Taktiken und die eskalierende Kriminalisierungs- und Einschüchterungskampagne des israelischen Regimes gegen Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft sowie deren Mitarbeiter und Vorstand zu verurteilen. Die amerikanischen und internationalen Organisationen appellierten auch an die US-Regierung, dringend gemeinsam mit den europäischen Ländern diplomatische Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen, die angegriffenen palästinensischen Organisationen, ihre Mitarbeiter, Räumlichkeiten und Vermögenswerte zu schützen. Die Organisationen drängten schließlich auf die Aussetzung der Militärfinanzierung für das Regime in Tel Aviv durch die USA und die Einstellung aller diplomatischen Bemühungen, die systematische Straflosigkeit für Israels schwere Verletzungen international anerkannter Menschenrechte ermöglichen. Am 18. August stürmte die israelische Armee palästinensische NGOs in den Städten Ramallah und Al-Bireh im Westjordanland und ordnete ihre Schließung an. Jemens Delegation kehrt nach Gesprächen mit saudisch geführter Koalition aus Amman zurück. Eine Delegation des jemenitischen Militärs hat in der jordanischen Hauptstadt Amman Gespräche mit Vertretern der von Saudi-Arabien geführten Koalition geführt, um den Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien im Jemen zu verlängern. Vertreter des jemenitischen Militärs sind nach einer weiteren Gesprächsrunde mit den von Saudi-Arabien geführten Streitkräften in Amman am internationalen Flughafen von Sana'a eingetroffen. Der Leiter der Delegation, General Yahya al-Rezami, sagte, sie hätten der anderen Partei erklärt, dass eine Verlängerung des Waffenstillstands ohne die Freigabe der suspendierenden Gehälter und die Aufhebung der Blockade bedeutungslos sei. Seit Beginn des von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstands im April veranstaltet Jordanien mehrere Gesprächsrunden zwischen den Kriegsparteien im Jemen. Bisher waren die Verhandlungen aufgrund der Unnachgiebigkeit der von Saudi-Arabien geführten Streitkräfte nicht erfolgreich. Die Jemeniten hoffen, dass die Kriegsparteien in den Gesprächen eine gemeinsame Basis finden und eine Einigung erzielen, um den jahrelangen Krieg zu beenden. Sie glauben, dass die aktuellen Gespräche die letzte Chance sind, der Misere der von Konflikten gebeutelten Nation ein Ende zu bereiten. Aktivisten fordern dauerhaftes Ende der Militärübungen zwischen USA und Südkorea. Als Südkorea und die USA ihre gemeinsamen Militärübungen beendeten, forderten führende Vertreter der Zivilgesellschaft in Seoul die Aussetzung solcher Militärübungen und ein Ende der militärischen Zusammenarbeit des Landes mit Japan. In der Zwischenzeit sagte das südkoreanische Verteidigungsministerium, Nordkorea sei aufgrund seiner Atomwaffen für die aktuellen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich, trotz der Hinweise des neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeols auf die erweiterten Abschreckungsbemühungen der USA. Führende Vertreter der Zivilgesellschaft versammelten sich vor der amerikanischen Botschaft in Seoul, um die dauerhafte Aussetzung der Militärübungen zwischen den USA und Südkorea zu fordern. Die Übungen sollen am Donnerstag enden, obwohl das Routinetraining das ganze Jahr über stattfindet. Die diesjährigen groß angelegten gemeinsamen Übungen werden zum ersten Mal seit mehr als 4 Jahren durchgeführt. Zusätzlich zu den Bemühungen des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol, das Militär und die Allianz mit den Vereinigten Staaten zu stärken, arbeitet Seoul daran, die Beziehungen zu Japan zu stärken. Der außenpolitische Berater von Präsident Yoon trifft sich diese Woche mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen in Hawaii, um die Abschreckung gegen Nordkorea weiter zu koordinieren und andere sogenannte trilaterale Bündnisfragen zu erörtern. Viele Südkoreaner ärgern sich über die Japan-Politik von Präsident Yoon. Südkoreanische Amtsträger machen Nordkorea jedoch für die erhöhten Spannungen verantwortlich. Südkorea beherbergt 28.500 US-Truppen auf Stützpunkten im ganzen Land. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Khalije Fars, das heißt Der persische Golf.
یک زبان یک دل و هم بسته و هم داستان مرزها را با خرم بگذی زدائی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Heute verlassen wir die Provinzhauptstadt Shiraz, liebe Hörerfreunde, und begeben uns mit Ihnen in die freie Natur. Dies ist nämlich der Lebensraum der Menschen, über die wir Ihnen heute ein wenig berichten wollen. Die Provinz Fars ist seit alters her eine der bedeutendsten und größten Zentren iranischer Nomadenstämme. Aufgrund der geografischen und klimatischen Bedingungen in dieser Provinz konnten sich hier einige der größten iranischen Nomadenstämme bilden. Die Stämme in der Provinz Fars haben im Laufe der Geschichte eine reiche Kultur geschaffen und diese kulturellen Besonderheiten der Fars-Stämme haben stark das Interesse in- und ausländischer Reisender gewonnen. Deshalb wollen wir heute etwas näher auf die Nomadenstämme in der Provinz Fars eingehen. Die drei größten Nomadenstämme der Provinz Fars sind die Rashroi, die Khamse und die Mamasani, sowie mehrere unabhängige Unterstämme. Die Sommerlager Yeilori, dieser auch heute teilweise noch wandernden Stämme, finden wir im Norden der Provinz Fars, das heißt in den kühleren Tälern und Höhenlagen des Zagros-Gebirges, und die Winterlager Rashroi im Südosten und Südwesten der Ebene dieser Provinz. Gelegentlich auch in der zentralen Ebene im Süden von Fars. Hier in niedriger Höhe ist das Klima im Winter milder. Allerdings dient sich das Winterlager einiger Nomadenstämme der Provinz Fars, wie zum Beispiel der Rashroi, von den Südhängen des Zagros-Gebirges über die Hochebene bis in die Provinz Bushehr und bis ins Küstengebiet am Persischen Golf aus. Die Gemeinschaft der nomadisierenden Stämme in der Provinz Fars zählt bis zu 137.000 Personen. Dies sind rund 12,5% aller iranischen Nomadenstämme und 3,5% der Gesamtbevölkerung dieser Provinz. Die Rashroi sind also einer der größten Stämme Irans und einer der bekanntesten wandernden Stämme. Deswegen wollen wir Ihnen nun ein wenig mehr über diesen Stamm erzählen. Die Rashroi sind in 6 Unterstämme eingeteilt. Das Oberhaupt des Stammes ist der Ilkhan. Diese Bezeichnung ist aus 2 türkischen Wörtern, nämlich Il und Khan, zusammengesetzt und bedeutet Stammesherrscher. Die Verwaltung der Angelegenheiten jedes Unterstammes obliegt einem Kalantar, das heißt einem Ältesten, der von dem jeweiligen Unterstamm gewählt wird. Jeder Stamm oder Unterstamm ist wiederum in verschiedene Sippen aufgeteilt, die sich auf der Grundlage von Verwandtschaft und Nachbarschaft bilden. Über die Geschichte der Rashroi gibt es sehr unterschiedliche und nur verstreute Angaben. Deshalb ist nicht genau belegt, wann und von wo und aufgrund welcher Ereignisse sie in dieses Gebiet gekommen sind. Auf jeden Fall weisen alle Dokumente und Indizien zu einem Ergebnis über die Vergangenheit der Rashroi, nämlich dass diese nicht zu einer Zeit und nicht von einem Ort und nicht als einheitlicher Stamm nach Iran bzw. in die Provinz Fars gekommen sind. Sie haben sich vielmehr nach und nach aus der Vereinigung verschiedener Gruppen und Sippen türkischsprachiger Stämme gebildet. Auf jeden Fall hat sich die langsame Bewegung zerstreuter Rashroi-Stämme in Richtung Südiran, die wohl vor etwa 600 Jahren begonnen hat, mehr oder weniger über 3 Jahrhunderte fortgesetzt. Die Vereinigung der Rashroi-Stämme und ihre eigenständige Identität ist wohl zum Ende der Safaviden-Dynastie Anfang 18. Jahrhunderts erfolgt. Die wirtschaftliche und soziale Grundlage der Rashroi ist so wie bei allen anderen Nomadenstämmen, die alle Jahre regelmäßig zwischen dem Sommer- und Winterlager hin und her ziehen, die Weide- und Viehwirtschaft. Dieser Stamm, der in den letzten 200 Jahren bis heute der größte und mächtigste Nomadenstamm Irans ist, durchwandert regelmäßig jedes Jahr eine Entfernung von hunderten Kilometern zwischen seinem Winter- und Sommerlager.
Wenn der Sommer naht, werden die schwarzen Zelte, Sia Chador, des Stammes geschnürt und der benötigte Hausrat zusammengepackt, und der ganze Stamm von jung bis alt, ob Frau oder Mann, machen sich auf den Weg, ob zu Fuß oder auf einem Vierbeiner. Alle begeben sich wieder auf den gleichen Weg, den Weg, den sie auch schon im Jahr zuvor und alle Jahre zuvor gewandert sind, in Richtung der grünen Weiden des Sommerlagers. Dann, wenn der Winter kommt, geht es wieder zurück in die weiten Ebenen im Süden der Provinz Fars ins Winterlager. Im Laufe der Zeit sind jedoch einige Familien und Gruppen des Stammes in den Dörfern und landwirtschaftlichen Anpflanzungen sesshaft geworden und betreiben Land- und Gartenbau. Aber der Hauptteil des Stammes ist auch heute noch mit Wanderweide- und Hutewirtschaft stark verbunden, sodass er in dieser Abhängigkeit immer weiter zwischen den südlichen Winterweideflächen und den saftigen, höher gelegenen Sommerweiden im Norden der Provinz Fars hin und her wandert. Bei der Vorstellung des Rashroi-Stammes haben wir schon die schwarzen Zelte als dessen Unterkünfte erwähnt. So ist es angebracht, an dieser Stelle noch etwas genauer über die Unterkunftsform der Nomaden zu berichten. Die Unterkünfte der Nomaden in Iran unterscheiden sich abhängig von den klimatischen Bedingungen, den durchschnittlichen Niederschlägen und den vorhandenen Baumaterialien der jeweiligen Gebiete. In etwa haben die meisten Nomaden in den Sommer- und Winterlagern inzwischen auch feste Wohnstätte, die ähnlich wie die Häuser der Dorfbewohner sind. Jedoch ist der Gebrauch von Schwarzzelten noch sehr verbreitet, da diese gut mit der nomadischen Lebensweise harmonieren. Die Wände der Schwarzzelte oder Siyah Chador, wie es in Iran heißen, werden in der Regel aus den langen, grauen Haaren von Ziegen, zumeist schwarzhaarigen Ziegen, gewebt. Durch diese robusten Zeltplanen ist es den Nomadenstämmen nicht nur in Iran, sondern auch in der Region möglich, allen Unbilden des Wetters zu widerstehen. Im Sommer sind die Zeltwände offen und im Winter vollkommen geschlossen. Das relativ grobe Ziegenhaargewebe lässt den Rauch der offenen Feuerstelle im Zeltinneren gut abziehen. Andererseits wird es im Inneren auch bei längerem Regen nicht nass. Die Zelte der Stammesführer sind besonders groß, damit sie viele Leute aufnehmen können, die zu Beratungen und Versammlungen dort zusammenkommen. Für die Wanderung selbst haben die nomadisierenden Stämme leichte Zelte, die schnell auf- und abgebaut werden können. Die Männer der Stämme sind darauf spezialisiert und können mit geringstem Zeitaufwand die Zelte errichten bzw. abbauen. Beschreiben wir nun noch die Kleidung der Männer und Frauen der Rashroi, die für die einige Besonderheiten bekannt und heute wichtigster folkloristischer Anziehungspunkt dieses Stammes geworden ist. Die Bekleidung der Frauen besteht aus einem Häubchen, über dem Kopftuch langen, faltenreichen und bunten Röcken, einem langen Hemdkleid, das wiederum die langen und faltenreichen Röcke überdeckt, und darüber einem kurzen, wattierten Rock, der Arjalir genannt wird. Gewöhnlich werden das Hemdkleid und der Arjalir aus schön gemusterten Stoffen genäht oder mit Pailletten und anderen Zierart verschönert. Die Rashroi-Frauen nutzen für die Herstellung ihrer Kleider sehr frohe und abwechslungsreiche Farben, für die sie aus der sie umgebenden Natur inspiriert werden. Die Bekleidung der Männer besteht aus einem Filzhut, einem Hemd und einer weiten Hose sowie einem weiten Obergewand, genannt La Borde. Der ihre Hüften umgebende Gürtel ist in Wahrheit ein langer und breiter Stoffschal mit Ausmaßen von 4 bis 5 Metern Länge und etwa 1 Meter Breite. Insgesamt gesehen können wir die Rashroi als fleißige, energische, mutige, geduldige und ausdauernde sowie gastfreundliche bezeichnen. Die Frauen arbeiten mit den Männern bei allen Arbeiten zusammen. Sie sind ein Beispiel für Sittsamkeit, Ausdauer, Anstrengung und Fleiß. Außer ihren zahlreichen Aufgaben bei der Hausarbeit und der Kindererziehung arbeiten sie auch in der Außenwirtschaft, wie zum Beispiel bei der Ernte mit, und sie verarbeiten die frische Milch zu Butter, Käse, Joghurt und weiteren Milchprodukten und stellen Brot her. In ihrer Freizeit widmen sie sich der Herstellung von Teppichen, Kelims und anderen flachgebenden sowie vielfältigen Handarbeiten. Die Kunst und Tradition des Knüpfens der Nomaden in der Provinz Fars liegt ganz allein in den Händen der Frauen. Die Knüpfwerke, die in dieser iranischen Provinz hergestellt werden, sind im Vergleich mit anderen Herkünften unvergleichlich und einzigartig. Diese Einzigartigkeit beruht sowohl auf der Vielfalt der angefertigten Knöpf- und Gewebearten wie Teppichen, Läufern, Kelims, Gerbe, unter anderem, als auch auf der Vielfalt der Farben und Muster. Die Frische und Klarheit der Farben sowie der Farbreichtum sind mehr als jeder andere Faktor für die Weltberühmtheit dieser kunsthandwerklichen Arbeiten verantwortlich. Die Genialität der Rashroi-Frauen bei der Herstellung und Auswahl der Farben, beim Färben der Wolle und bei der Entfindung der Knöpfmuster ist sowohl erstaunlich als auch einmalig. Liebe Hörerfreunde, beim nächsten Mal dann mehr über die bedeutenden Knüpfereikünste der Rashroi-Nomaden in Iran. Wir wünschen eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Khakehu, auf Deutsch Feines Land.
بزن به دستی که گل نشونده در با به نیش و ناز تیغش خاری نمونده در با خاری نمونده در با بوسه بزن به خاکی که آخرین پناهه برای زنده موندن اسمش یه تکیه گاهه فریاد از این ادابت با آهوبار خسته دستی که کرده بی یاد کارون یاد نخلای تناور یاد مردان دلاور
توفان‌های دریا، یاد خرم شهر زیبا، یاد خرم شهر خیر. فریاد از این ادابت باهوان خسته، دستی که کرده بیدار، سرمی که تر شکسته، این عشق آسمونه اما به نام بارو میقلت از تنه قلب رود کارون. یاد کارون، یاد نخلای تناور، یاد مردان دلاور، یاد خرم شهر بخیر، یاد ساحل، یاد توفانهای دریا، یاد خرم شهر زیبا، خونم شب
Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte. Bedürftigen zu helfen gehört zu den Pflichten der Muslime. Laut der göttlichen Lehre wird reichlich belohnt, wer nicht gleichgültig gegenüber der Not anderer bleibt und im Gegenteil versucht, ihnen das Leben zu erleichtern. Dieses Tun findet Gottes Wohlgefallen und bringt die menschlichen Tugenden zur Entfaltung. Gute Taten sind von großer Wirkung. Wer es vollzieht, statt Reichtum anzuhäufen, Gottes Wohlwollen zu gewinnen, indem er das Leid der Bedürftigen lindert, dem verspricht Gott ein Vielfaches an Lohn von dem, was er hergegeben hat. Thank you. Im Heiligen Koran steht geschrieben, dass die Welt mit ihren Segensgütern für den Menschen erschaffen wurde und bestimmt ist. Zugleich tadelt Gott aber auch im Koran denjenigen, der Reichtum anhäuft und dem Bedürftigen nicht hilft. Natürlich gibt es Bedürftige, die selber an ihrer Armut schuld sind, weil sie keiner Arbeit nachgehen. Auch kann es sein, dass jemand durch ein Unglück oder Missgeschick verarmt ist. Aber zweifelsohne ist einer der wichtigsten Ursachen für die Armut darin zu suchen, dass einige wenige in der Gesellschaft ihre Vermögen anhäufen und sie die Bedürftigkeit der anderen nicht bekümmert. In dem Vers 34 des Sura 9 heißt es über sie: Denjenigen nun, die Gold und Silber horten und es nicht Gott zuliebe spenden, verkünde eine schmerzhafte Strafe. Die höchste Stufe des Spendens besteht darin, Bedürftigen zu helfen, bevor sie darum bitten müssen. Auf diese Weise wird die Ehre und das Selbstwertgefühl des Notleidenden gewahrt. Imam Sadr sagt, einem Gläubigen eine Bitte zu erfüllen, wiegt bei Gott mehr, als wenn jemand 20 Mal auf Hadschreisen geht und bei jedem Hadsch 100.000 Dinare spendet. Ein muslimischer Gelehrter wurde gefragt, wenn du wüsstest, dass nur noch wenige Stunden bis zu deinem Tod verblieben sind, was würdest du dann in diesen wenigen Stunden tun? Da sagte er, ich würde mich vor mein Haus setzen und auf Bittsteller warten, damit ich gegen Ende meines Lebens noch jemandem eine Bitte erfüllen kann, und wäre sie noch so geringfügig. Angesichts der Bedeutung von Wohltaten gegenüber anderen hat Imam Sajjad gesagt, es ist das Recht des Bittenden, dass du seine Bitte erfüllst, wenn du dies kannst, dass du ihm etwas spendest und betest, dass sein Problem gelöst wird und dass du ihm hilfst. Wenn du an seiner Ehrlichkeit zweifelst, so sei dir sicher, dass dieser Zweifel eine Fallschlinge des Satans ist, der nicht möchte, dass du Gott näher kommst. Antworte dem Bittenden höflich und freundlich. Du hast richtig gehandelt, wenn du ihm deine Spende auf diese Weise überreichst.
Imam Sajjad regt mit seiner Empfehlung zum freundlichen Umgang mit einem Bittsteller an. Möglicherweise gibt es Bittsteller, die gar nicht bedürftig sind und nur den Bedürftigen spielen. Aber Imam Sajjad möchte nicht, dass jemand deswegen den Geist der Hilfsbereitschaft aufgibt. Es ist für jeden eine Erniedrigung, andere um Hilfe bitten zu müssen. Wegen der seelischen Folgen einer solchen Erniedrigung wird im Islam empfohlen, dass die Menschen es von vornherein gar nicht so weit kommen lassen und immer darauf achten, ob jemand in ihrer Umgebung Hilfe braucht. Sie sollen also nicht erst abwarten, bis dieser um Hilfe bitten muss. Der Islam möchte die Hilfsbereitschaft unter den Menschen wachhalten. In einer Überlieferung von Imam Reza, Friede sei mit ihm, stellt dieser drei Bedingungen für ein wahres Helfen. Erstens, dass der Spender sich mit seiner Hilfe beeilt. Zweitens, dass er dem Bedürftigen gegenüber seine Hilfe für geringfügig erklärt. Und drittens, dass er den anderen verheimlicht, dass er geholfen hat. Imam Reza fügt hinzu: Die rasche Erfüllung einer Bitte macht diese Tat schöner und ihre Einstufung als geringfügig macht sie groß. durch Verheimlichung der Tat gegenüber anderen, aber wird sie vollendet. Imam Sajjad sagt dem Bittsteller über das Recht dessen, den er um Hilfe gebeten hat: Wenn er etwas gespendet hat, dann nimm es dankend und anerkennend entgegen, und wenn er dir nichts gibt, dann akzeptiere seine Entschuldigung dafür und sieh ihn weiterhin in einem guten Licht. Der Mensch sollte immer daran denken, sich zu bedanken. Ein Mensch mit Charakter spricht jemanden, der ihm eine Gefälligkeit tut oder hilft, selbstverständlich seinen Dank aus. Und Dankbarkeit hat seine Folgen. Natürlich erwartet jemand, der anderen in ehrlicher Absicht hilft, keinen Dank. Der gläubige Spender möchte nur das Wohlgefallen Gottes finden. Wenn er den anderen bei der Beiseitigung ihrer Probleme hilft, hofft er nur auf Gottes Huld. Dennoch, auch wenn ein aufrichtiger Geber keine Erwartungen an den Empfänger seiner Hilfe stellt, sollte dieser sich dennoch immer bei ihm bedanken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.